Was in Taiwan passiert, wird immer verbunden mit der Frage, was heißt das für das Verhältnis USA-China? Was wird China machen, wenn das und das in Taiwan passiert? Wie könnten dann die USA darauf reagieren? Dass Taiwan nicht so ein abstrakter Begriff ist, sondern ein realer Ort, an dem über 23 Millionen Menschen ihr ganz reales Leben leben. Und zwar Menschen, die in einer Gesellschaft leben, die uns als Europäer gar nicht so unvertraut ist. Das findet trotzdem selten Platz.
Willkommen zu Folge 97 von ErstStimme, der ersten Folge nach unserer Sommerpause. Wenn wir in Deutschland von Taiwan hören, dann geht es meistens um chinesische Großmanöver vor der Insel oder um die Chipindustrie. In dieser Folge von ErstStimme wollen wir mal genauer nachhören. Wie hat sich Taiwan in den letzten Jahren entwickelt? Wie steht es um die Beziehung zu China und zu den westlichen Staaten? Und wie könnte Deutschland ein klareres Bekenntnis zu Taiwan setzen als bisher? Darüber spricht in dieser Folge Christian Echle mit dem Journalisten Klaus Badenhagen.
Taiwan, das ist eine Insel zwischen dem ostchinesischen und südchinesischen Meer. Sie liegt direkt vor der südöstlichen Küste der Volksrepublik Chinas zwischen Japan und den Philippinen. Knapp 24 Millionen Menschen leben in Taiwan, dessen Fläche in etwa der Größe Baden-Württembergs entspricht. Spätestens seit August 2022 ist Taiwan in den internationalen Fokus gerückt. Nach einem Besuch der damaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi trainierte Chinas Militär eine mehrtägige Blockade der Insel und schoss erstmals seit vielen Jahrzehnten Raketen über die Landmasse Taiwans hinweg. Seither dringen fast täglich chinesische Kampfjets in die sogenannte Luftverteidigungsidentifikationszone ein. Diese ADIZ ist ein durch Taiwan selbst erklärter Sicherheitsbereich, der über das eigene Territorium hinausreicht. Im Fall von militärischem Eindringen anderer Akteure löst sich dort eine Alarmreaktion aus. Schiffe der chinesischen Marine fahren regelmäßig Manöver rund um Taiwan. Die Volksrepublik betrachtet den de facto selbstständig regierten Inselstaat Taiwan als eigenes Territorium und versucht diese Sichtweise auch immer stärker international durchzusetzen. Doch Taiwan hat eine sehr abwechslungsreiche Geschichte hinter sich. Die Insel wird in der Welt vor allem für die Produktion der wichtigsten Halbleiterchips geschätzt, gilt als führende digitale Demokratie und bemüht sich um internationale Sichtbarkeit trotz wenig verbliebener diplomatischer Verbündeter. Mein Name ist Christian Echle, ich bin Leiter der Abteilung Asien und Pazifik der Konrad-Adenauer-Stiftung und ich möchte Sie in dieser Ausgabe des Podcasts ErstStimme heute auf eine Hörerreise nach Taiwan mitnehmen. Dafür spreche ich mit Klaus Badenhagen darüber, was Taiwan ausmacht, wie die Menschen dort so ticken, wie die politische Lage in Taiwan ist und wie er die Situation vor Ort einschätzt. Klaus Badenhagen berichtet seit 15 Jahren als freier Journalist aus Taiwan und hat gerade sein Buch »Die wichtigste Insel der Welt« veröffentlicht. Herzlich willkommen, Herr Badenhagen.
Hallo, freut mich sehr, dass ich hier sein kann.
Herr Badenhagen, ich habe es gerade gesagt, Sie leben seit 15 Jahren in Taiwan. Wie kam es dazu und was macht Taiwan für Sie aus?
Das kam dazu, weil ich 2008, als ich als Fernsehjournalist beim NDR gearbeitet habe, in der Redaktion in Hamburg ein Fax gesehen habe. Das hing da am schwarzen Brett und darauf stand sinngemäß: Schönen guten Tag, wir sind das Taiwan-Konsulat in Hamburg und wir bieten ausländischen Journalisten ein Stipendium an, um Taiwan kennenzulernen. Sie können 3 Monate kommen, Sie machen einen Chinesischkurs und wir bezahlen das Flugticket. Das war so ungefähr das Angebot. Und da war ich sehr neugierig, denn zu dem Zeitpunkt hatte ich von Taiwan überhaupt keine Ahnung und ich hatte auch nie daran gedacht, Chinesisch zu lernen. Also ja, überhaupt keine Ahnung, das bisschen, was man aus den Nachrichten halt so mitbekommen hatte. Aber dieses Angebot, mal 3 Monate was ganz anderes kennenzulernen, das hat mich neugierig gemacht. Und so bin ich 2008 das erste Mal hierher gekommen. Da waren dann gerade Präsidentschaftswahlen damals auch schon. Und habe gemerkt, dass das hier journalistisch ja, nicht unwichtig ist, was hier passiert. Das ließ sich auch damals schon absehen, aber dass es halt so wenig darüber zu erfahren gab in Deutschland, weil halt niemand hier als deutscher Journalist vor Ort war, der regelmäßig hätte berichten können. Und dann habe ich mir gesagt, probierst du es doch mal. Es sieht ja aus wie eine Marktlücke für dich als freien Journalisten. Und so bin ich dann 2009 hierher gezogen und lebe und arbeite heute jetzt noch immer hier.
Und sind Sie immer noch alleine der einzige deutsche Journalist? Oder wie ist es so mit der internationalen Journalisten-Korrespondenten-Community in Taiwan?
Die ist tatsächlich gewachsen. Also ich war einige Jahre lang der einzige Deutsche hier vor Ort. Das hat sich inzwischen geändert. Ich würde sagen, inzwischen sind wir so mindestens drei, die alle freiberuflich und so für ganz unterschiedliche Medien arbeiten. Das ist auch gut so. Konkurrenz belebt das Geschäft und Aufmerksamkeit tut Taiwan auf jeden Fall gut. Und die englischsprachige Journalistenszene, die war hier schon immer stärker ausgeprägt. Also es gab hier immer Leute, die für Guardian oder New York Times berichtet haben. Und das hat sich nochmal verstärkt, seit China vor einigen Jahren für viele westliche Journalisten keine Visa mehr ausstellt. Haben also Medien wie zum Beispiel die New York Times ihre ursprünglichen China-Korrespondenten jetzt hier nach Taiwan verlagert. Und die haben das Core hier sozusagen auch noch verstärkt. Mit dem Effekt, dass jetzt noch verstärkt aus Taiwan berichtet wird. Ob das in Pekings Sinne war, damals möchte ich mal bezweifeln.
Wie hat sich das in den letzten 15 Jahren verändert für Sie, in Taiwan als Journalist zu leben? Hat es begonnen mit vielen Stücken über die schönen Sehenswürdigkeiten in Taiwan und ist jetzt quasi eine politische Berichterstattung im Minutentakt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also es gab zwei große Ereignisse, die der Berichterstattung hier nochmal eine ganz andere Richtung verliehen haben. Das war seit 2020 die Pandemie und dann seit 2022 spätestens die immer unverhohleneren Drohungen Chinas und die immer aggressiveren Drohgebärden. Bis dahin, bis zur Pandemie, war uns hier in Taiwan schon immer klar, dass das hier auch ein politischer, auch ein geopolitischer Brennpunkt ist, der im Verhältnis USA-China eine große Rolle spielt, aber dem Rest der Welt, der hat dem nicht so viel Aufmerksamkeit gewidmet, weil die Akteure, also Peking, auch Taipeh teilweise und auch Washington, dass die längste Zeit ihr diesen ungelösten Konflikt gerne so ein bisschen unter den Teppich gekehrt haben. Also es gab keine unzweideutigen Schlüsselereignisse, wo man gesagt hat, da kommen wir jetzt nicht mehr dran vorbei, sondern das köchelte so latent vor sich hin die ganze Zeit, sodass ich auch in den Jahren bis 2020 schon Berichte darüber gemacht habe, Chinas Machtanspruch auf Taiwan, wie reagiert Taiwan, wie entwickelt sich hier die Identität vor Ort. Aber dort auch noch andere Themen gefragt waren, die, ich sag mal so, gesellschaftspolitischer Natur waren. Also da ging das dann um die Situation von Gastarbeitern hier oder um die Gleichstellung der gleichgeschlechtlichen Ehe und so weiter. Und seit sozusagen jetzt Taiwan als möglicher Krisenherd so ins Bewusstsein katapultiert wurde, also so seit 2022, da konzentriert sich die Aufmerksamkeit, die verengt sich dann sozusagen wieder sehr auf diese Frage, wie groß ist die Kriegsgefahr? Eskaliert der Konflikt? Ja, nein. Wie reagieren die Taiwaner darauf? Haben die Angst? Wenn ja, wie viel Angst haben sie? Und das ist auch nicht unbedingt in meinem Sinne. Also ich bin ein bisschen irritiert darüber, dass jetzt Taiwan die Aufmerksamkeit zwar hat, aber sozusagen immer durch die chinesische Brille auf Taiwan geblickt wird in den letzten Jahren. Also passiert da etwas, was China als Ärgernis nehmen könnte? Ja oder nein? Und das ist ja auch eines der Themen, denen ich dann in meinem Buch ein Kapitel gewidmet habe, ist auch gerade der Umgang unserer Medien, wovon ich ein Teil bin, der Umgang unserer Medien mit Taiwan.
Ich glaube, es gibt tatsächlich viele Länder in Chinas Nachbarschaft, die sich daran stören, dass sie aus Deutschland so vor allem durch die China-Brille wahrgenommen werden. Wenn ich so mit indischen Partnern spreche, dann fällt mir das auch immer wieder auf. Aber bevor wir jetzt gleich tatsächlich sehr gerne auf Ihr Buch zu sprechen kommen, blicken wir doch vielleicht nochmal auch noch auf einen Meilenstein, der, glaube ich, in der internationalen Berichterstattung immer Aufmerksamkeit bekommt. Das sind die Wahlen. Die letzten Wahlen in Taiwan haben zu Beginn des Jahres stattgefunden und der Wahlkampf wurde ja von den beiden großen Parteien, Democratic Progressive Party und Kuomintang, sehr engagiert und entschieden geführt, aber auch von der Neugründung Taiwanese People's Party. Nehmen Sie uns doch noch mal mit in diesen Wahlkampf zu Beginn des Jahres.
Na, das war jetzt die 5. Präsidentschaftswahlen, die ich hier vor Ort erlebt habe. Und man kann sagen, vor jeder Wahl in Taiwan heißt es dann immer, dies sind jetzt die wichtigsten Wahlen, von denen die Menschen in Taiwan je standen. Also diese Wahl entscheidet jetzt ihren Kurs in Zukunft und wie China reagieren wird und so weiter. Das war also auch dieses Mal wieder so. Wobei diese Frage, welche Idee von einer China-Politik verfolgt der neue Präsident, ist gar nicht mal die alleinentscheidende. Natürlich geht das ja auch um innenpolitische Themen, also wirtschaftliche Aussichten und so weiter. Also was dieses Mal passiert ist, ist, dass die DPP, die Democratic Progressive Party, die seit 2016 regiert und die stärker für eine eigene taiwanische Identität eintritt, zum zweiten Mal wiedergewählt wurde. Und das hat es noch nie gegeben, seit Taiwan eine Demokratie ist, dass eine Regierungspartei sozusagen zwei Legislaturperioden überstanden hat und dann noch einmal wiedergewählt wurde. Dieser Wahlkampf war ungewöhnlich, weil es diesen dritten Kandidaten von dieser relativ neu gegründeten Partei gab, der den beiden großen etablierten Parteien über ein Viertel der Stimmen abgezogen hat. Aber es lief im Prinzip wieder darauf hinaus, dass entweder die DPP, diese Taiwan-Identitätspartei, oder die Kuomintang, diese Partei, die ursprünglich vor über 100 Jahren mal in China gegründet wurde und die ganz früher mal ganz China regierte, bevor die Volksrepublik kam, und die sich noch immer so als im Grunde chinesisch versteht, aber die auch sagt, wir wollen uns nicht von der Volksrepublik beherrschen lassen. Aber wir sind halt im Grunde, haben wir doch eine Identität, die auch chinesisch ist. Also es war eine Frage, welche dieser beiden Parteien gewählt würde. Und die Regierungspartei hat sich durchgesetzt und der bisherige Vizepräsident Lai Ching-te wurde gewählt und ist jetzt seit Mai der Präsident hier in Taiwan und führt im Großen und Ganzen die Politik seiner Vorgängerin, die 8 Jahre lang regiert hatte, fort.
Sie haben das ja gerade schon sehr zu Recht betont, denke ich, dass das für die Wähler in Taiwan nicht nur mit der Frage verbunden war, wie man sich gegenüber China aufstellt, sondern dass es eben auch Themen wirtschaftliche Weiterentwicklung, Arbeitsmarkt für junge Menschen gab. Dennoch ist es natürlich klar, dass die chinesische Seite mit sehr vielen Cyberattacken, Missinformationen versucht hat, massiv auf die Wahl und den Wahlprozess einzuwirken. Wie haben Sie das beobachtet und wie hat sich Taiwan dagegen gewehrt?
Also wenn man sich anschaut, wie China auf Taiwan blickt, immer wenn hier Wahlen stattfinden, dann ist das ein bisschen widersprüchlich, wie China sich da verhält. Also zum einen spricht die Volksrepublik ja Taiwan eine Legitimität ab, eine eigene Regierung zu wählen. Also aus Sicht Pekings ist Taiwan ja, oder die Republik China, die ja hier noch besteht als Staatsname, ist das gar kein richtiger Staat und die wählen auch keine Regierung und keinen Präsidenten. Da wird das dann in den offiziellen chinesischen Verlautbarungen immer als Leiter der taiwanischen Behörden und so weiter genannt. Gleichzeitig sind sie natürlich interessiert, wenn hier denn schon Wahlen stattfinden, dass dann auch der Kandidat gewinnt, von dem sie sich am meisten versprechen. Und das ist normalerweise nicht der Kandidat der DPP, denn Taiwans aktuelle Regierungspartei, die ist aus Sicht der KP in Peking eine separatistische Organisation. Also mit denen reden die gar nicht. Mit denen haben die 2016 nach dem Wahlsieg der damaligen Präsidentin die alle offiziellen Gesprächskanäle abgebrochen und haben versucht, die Regierung zu bestrafen, indem sie zum Beispiel keine Touristen mehr geschickt haben, indem sie bestimmte Wirtschaftsexportprodukte boykottiert haben und so weiter. Und seitdem versucht die Volksrepublik eigentlich auf allen Ebenen, mit allen Stellschrauben, die ihr so zur Verfügung stehen, Einfluss zu nehmen auf Taiwan. Also das Offensichtlichste sind die militärischen Drohgebärden. Die ersten wirklich großen Manöver, als auch die Welt aufmerksam wurde, waren im Sommer 2022. 2023 hat man wieder einen Vorwand gefunden, da wurden auch wieder Manöver durchgeführt und jetzt 2024 auch wieder. Und schon vorher hatte Peking damit begonnen, regelmäßig Flugzeuge in diese ADIZ, die Sie erwähnt hatten, fliegen zu lassen, was vorher über Jahrzehnte einfach nie passierte. Also da hat man die stillschweigend respektiert, diese Pufferzone. Das ist nicht mehr der Fall. Außerdem ist Taiwan definitiv Ziel von Cyberangriffen, also Hackerangriffe, Versuche, hier Informationen abzuziehen. Und wir haben die Desinformationskampagnen, also es wird versucht, über teilweise in den sozialen Netzwerken oder auch auf privaten Messenger-Kanälen Gerüchte zu streuen, das Vertrauen der Taiwaner in ihr demokratisches System zu zerrütten oder in die Widerstandsfähigkeit ihres Militärs oder in den Beistand der USA. Es wird auch noch immer versucht, gezielt manchen Gruppen in Taiwan Versprechungen zu machen. Also zum Beispiel jungen Leuten zu sagen, hier, wir haben Förderprogramme, kommt nach China, arbeitet hier. Oder Firmen zu sagen, hier ist eine Pilotzone, da bieten wir euch besondere Bedingungen. Also es ist immer noch diese Doppelstrategie Zuckerbrot und Peitsche. Wobei spätestens seit 2022 aber die Peitsche halt ganz unmissverständlich im Vordergrund steht und diese Versprechungen eigentlich auch in den Ohren der Taiwaner immer hohler und immer unglaubwürdiger klingen.
Sie haben es ja gerade zu Beginn gesagt, die chinesische Beobachtung und dann letztlich auch die Reaktion auf die Wahlen in Taiwan ist teilweise etwas kurios. Und natürlich ist es auch aus unserer Perspektive interessant, dass es da eine Insel gibt, wo die Demokratie so gelebt wird, wo es funktionierende demokratische Wahlen gibt. Und Sie haben das in Ihrem Buch sehr schön beschrieben, wie sich Taiwan sozusagen die Demokratie erkämpft hat. Wir werden jetzt nicht die ganze vielfältige Geschichte der Insel in einer halben Minute einfangen können, aber können Sie vielleicht nochmal so die wichtigsten Punkte oder den wichtigsten Punkt in der demokratischen Entwicklung der Insel darstellen?
Also wir wollen mal die vergangenen Jahrhunderte ganz grob zusammenfassen und sagen, die Menschen hier in Taiwan, die haben sozusagen eine jahrhundertelange Erfahrung, ihr Schicksal ganz, ganz lange nie selbst bestimmt zu haben. Die waren also Subjekte wechselnder Herrscher. Das waren, also bis ins 17. Jahrhundert, muss man sagen, lebten überhaupt keine Chinesen auf Taiwan. Da gehörte die Insel den nicht-chinesischen Indigenen, den Ureinwohnern, die heute noch eine Minderheit hier ausmachen. So, dann ging die chinesische Besiedlung los und dann wurde Taiwan abwechselnd von Niederländern kolonisiert, dann von Chinesen beherrscht, dann von anderen Chinesen, nämlich dem damaligen Kaiserreich. Dann wurde Taiwan zu Beginn des 20. Jahrhunderts an Japan abgetreten. Und mit Ende des Zweiten Weltkriegs fiel es dann wieder an China, an das damalige China, die Republik China. Und die kam dann hierher, weil sie den chinesischen Bürgerkrieg verlor und ihr kein anderer Rückzugsraum mehr blieb, hat sich die ganze Regierung nach Taiwan geflüchtet. Und dann wurden die Menschen, die hier schon seit Generationen gelebt haben, die chinesischstämmigen Menschen, wurden auch wieder als Bürger zweiter Klasse behandelt, weil da diese herrschende Schicht vom Festland kam, diese Verwaltungs- und Militärelite. Und den Taiwanern hier vor Ort hat man nicht so richtig getraut, weil die ja 50 Jahre lang von den Japanern beherrscht wurden. Und so war dann während des Kalten Krieges, kann man sagen, die Erfahrung der meisten Menschen hier vor Ort, dass sie eigentlich immer noch nicht so richtig Herren im eigenen Haus waren, sondern dass sie unter diesem System lebten, was ihnen wieder ursprünglich von China aus aufgedrückt wurde. Und das änderte sich dann rasant und zum Glück friedlich, ohne großen Umsturz, sondern in Form von Reformprozessen änderte sich das Ende der 1980er, Anfang der 90er Jahre. Da hat dann wirklich teils durch Druck aus der Zivilgesellschaft, teils durch einen Präsidenten der Kuomintang damals, der der Demokratisierung sehr offen gegenüberstand, wurde dieses System so umgebaut, dass wirklich alle Menschen in Taiwan erstmals 1996 ihren Präsidenten, ihren Staatschef wirklich selber wählen konnten. Und seitdem kann man sagen, bestimmen die Taiwaner selbst alle 4 Jahre, wo es lang gehen soll und welchen Weg dieses Land einschlagen soll. In Klammern, dieses Land, dieser Staat heißt noch immer Republik China und nicht etwa Republik Taiwan oder ähnliches. Das liegt mittlerweile eigentlich nur noch daran, dass die Volksrepublik, das Peking, so eine Namensänderung oder eine Verfassungsänderung als Unabhängigkeitserklärung bewerten würde und das also als willkommenen Vorwand für Krieg oder andere Aggressionen nehmen würde. Deswegen lassen die Taiwaner in weiser Voraussicht die Finger davon und arbeiten daran, ihre Demokratie, die sie haben, weiter auszubauen und zu festigen. Wir hatten jetzt 3-mal friedliche Machtwechsel von einer Partei zur anderen, das letzte Mal 2016.
Wie gehen denn die verschiedenen Generationen in Taiwan mit dieser Geschichte und auch eben mit dem politischen und gesellschaftlichen Wandel um? Gibt es da so eine Art Generationenkonflikt zwischen denen, die sozusagen in diese Demokratie hineingewachsen sind und denen, die seit den 90er Jahren geboren wurden?
Ja, das gibt es auf jeden Fall. Also die älteren Jahrgänge, die noch zur Zeit der Einparteienherrschaft der Kuomintang hier sozialisiert wurden, also in den 60er, 70er, 80er Jahren, die sind halt zum einen durchaus auch indoktriniert worden damals als Kinder, als Schüler. Mit dieser Idee damals noch, ihr seid die wahren Chinesen, seid stolz auf euer chinesisches Erbe. Taiwan hat da gar keine so große Rolle gespielt. Also die haben in der Schule, mussten die alle Flüsse und Gebirge Chinas auswendig lernen, aber nicht die, die auf Taiwan selber lagen. Die waren nicht so wichtig. Und die sind natürlich auch damit aufgewachsen, dass ihnen damals von ihren Eltern gesagt wurde, ja, pass auf, was du sagst, stich nicht so heraus, mach keinen Ärger, weil das ja ein autoritäres Regime war, wo man sich besser überlegte, was man öffentlich sagt und was nicht. Die jetzt um die 30- bis 50-Jährigen, das sind die Jahrgänge, die dann aufgewachsen sind, als Taiwan schon zur Demokratie geworden war. Und immer mit oder ganz lange mit dieser Erfahrung, wir Taiwaner, wir möchten gerne selber gleichberechtigt mit anderen Nationen auftreten, aber wir können das nicht, weil wir von Peking her klein gehalten werden, weil wir von der internationalen Bühne verdrängt werden. Das finden wir ungerecht. Und das war die Zeit, wo dieses taiwanische Identitätsbewusstsein gerade in diesen Jahrgängen ganz stark gewachsen ist. Das zeigen auch Umfragen. Und wenn man sich jetzt die noch Jüngeren anschaut, das ist interessant, so die also bis 20, Anfang 20-Jährigen, die sind jetzt wiederum aufgewachsen unter diesen bisher 8, jetzt schon fast 9 Jahren der DPP-Regierung. Das heißt, die wissen schon gar nicht mehr, wie das war, als sie eine Regierungspartei hatten, die sich nicht primär als taiwanisch identifiziert hat. Und wie das immer so ist in Demokratien, so nach 8 Jahren gibt es auch bestimmten Verdruss mit der Regierungspartei. Und man sagt, ja, wäre vielleicht doch mal wieder Zeit für einen Wechsel. Oder die interessieren sich dann viel mehr für Themen wie Hauspreise, Einstiegsgehälter, als für außenpolitische Fragen. Und das war jetzt gerade in dieser Wahl Anfang dieses Jahres interessant, dass die ganz jungen Wähler sich gerade teilweise wieder von der Regierungspartei abgewendet haben und wieder eine andere Alternative gesucht hatten.
Wenn wir auf die junge Generation schauen, die Generation Z, da gibt's ja auch in Deutschland so ein bisschen diese Frage, wie groß ist die Leistungsbereitschaft? Ich persönlich hatte diese Diskussion für ein bisschen fragwürdig. Aber wenn man nach Taiwan blickt, dann ist es ja so, dass das Land auch wirklich von der Hochtechnologie und von den Halbleitern geprägt ist, weil es ja eine unglaublich arbeitsintensive Industrie auch ist. Und es gibt ja auch Menschen, die sagen, so ein Ökosystem, das könnte außerhalb von Taiwan gar nicht entstehen, was so viel Innovation hervorbringt. Würden Sie da mitgehen?
Also gerade die Halbleiterindustrie ist eine sehr talentintensive Industrie, aber nicht unbedingt arbeitskräfteintensiv. Also in diesen riesigen Chipfabriken, da arbeiten ziemlich wenig Leute vor Ort, aber die müssen dafür eine sehr, sehr gute Ausbildung haben, also Ingenieure und so weiter. Und das ist tatsächlich hier ein kultureller Unterschied zu Europa, würde ich sagen, könnte man so generalisieren, dass also der Gedanke Bildung ist wichtig und ich bin es meiner Familie schuldig, dass ich dann das bestmögliche, also auf die bestmögliche Highschool gehe, dann auf die bestmögliche Uni und dann einen Job, mit dem ich auch viel verdiene. Und da stehen dann zum Beispiel Ingenieure in der Computerindustrie stehen dann ganz weit oben, so auf der Wunschliste, so ungefähr auf einem Level mit Ärzten, kann man sich das vorstellen. Und dieser Gedanke, ich muss mich als junger Mensch, als Schüler, als Student, muss ich mich reinhängen, damit ich dann auch gute Zukunftschancen habe, der ist noch sehr stark verwurzelt. Wobei, wie gesagt, es jetzt so den Eindruck gibt bei vielen, die es halt nicht in den Top-Level geschafft haben, sondern die dann als Berufseinsteiger ja so ganz normale Angestelltenverhältnisse anstreben, die merken halt, dass in diesen Branchen sie relativ begrenzte Gehaltsaussichten haben und dass sie gleichzeitig es zu tun haben mit einem Arbeitsklima, wo die ältere Generation, also die Vorgesetzten, das auch nicht gerade auf Diskussionen anlegen, sondern oft einfach sagen, meine Meinung gilt hier. Und da hat sich so ein gewisses Frustrationspotenzial einfach gebildet.
Die Führerschaft, aber die sozusagen diese unglaubliche Kapazität im Bereich von Halbleitern. Das ist ja auch, was seit jetzt Taiwan diese größere mediale Aufmerksamkeit bekommt, was da sehr stark auch mit im Zentrum steht, neben dem Verhältnis zu China natürlich und der Sicherheitsfrage. Sie haben es vorhin schon angesprochen, so die Medienberichterstattung aus Deutschland über Taiwan, die ist intensiver geworden, aber in Ihrem Buch schreiben Sie auch gleichzeitig über die Fallen, in die Medien da hineintappen können, was zum Beispiel das Framing betrifft und die Übernahme von gewissen vorgefertigten Bildern. Was genau haben Sie da im Blick und wo müssten wir eigentlich die Insel noch ein bisschen differenzierter wahrnehmen?
Grob gesagt ist mein Eindruck, dass wir zwar in letzter Zeit sehr viel mehr über Taiwan reden, aber dass wir uns dabei selten die Mühe machen, wirklich mal die Perspektive Taiwans einzunehmen oder genauer hinzuschauen. Also Taiwan hat eine ganz lange Tradition, so von außen betrachtet, so als Spielball der Großmächte gesehen zu werden. Dann geht das darum, was in Taiwan passiert, wird immer verbunden mit der Frage, was heißt das für das Verhältnis USA-China? Was wird China machen, wenn das und das in Taiwan passiert? Wie könnten dann die USA darauf reagieren? Und dass hier Taiwan nicht so ein abstrakter Begriff ist, sondern ein realer Ort, an dem über 23 Millionen Menschen ihr ganz reales Leben leben und dass die alle davon betroffen sind. Und zwar Menschen, die in einer Gesellschaft leben, die uns als Europäer gar nicht so unvertraut ist, also die Sorgen und was die Menschen hier bewegt und auch die Probleme, mit denen die Gesellschaft jenseits von China zu tun hat, ich sag mal Stichworte Fachkräftemangel, Alterung und so weiter, die kommen uns alle sehr vertraut vor. Das findet trotzdem selten Platz. Und was stattdessen passiert, ist, dass sehr oft, da die Volksrepublik China natürlich in der Weltpolitik ein sehr großes Gewicht hat, das dazu führt, dass sozusagen in den Medien oft ja quasi automatisch aus der Perspektive Chinas auf Dinge geblickt wird. Also mal ein Beispiel. Wir hatten jetzt 2023 zum ersten Mal seit einem Vierteljahrhundert wieder eine deutsche Bundesministerin, die Taiwan besucht hat, die Forschungsministerin Stark-Watzinger. Vorher war 25 Jahre lang kein amtierender Minister mehr hierher gereist, obwohl die deutsche sogenannte Ein-China-Politik das überhaupt nicht ausgeschlossen hätte. Da hat man immer so vor zurückgeschreckt. Jetzt kam diese deutsche Ministerin, hat hier zum Beispiel Absichtsabkommen abgeschlossen im Hinblick auf die Chipindustrie, hat diese Ansiedlung des Chipfertigers TSMC in Dresden auch mit vorbereitet. Die wurde kurz darauf dann offiziell gemacht. Also gab es eine Menge, über das man berichten konnte, aber kaum war sie gelandet, drehten die deutschen Medien, allen voran die dpa, die Deutsche Presseagentur, als sehr einflussreiche Nachrichtenagentur, drehten ihre Überschriften auf deutsche Ministerin könnte mit ihrem Taiwan-Besuch China verärgern. Da stand also überhaupt nicht mehr in Frage, was da eigentlich passiert ist gerade oder was da gerade passierte, sondern wie China darauf reagieren könnte, obwohl China noch gar nichts gesagt hatte. Es wurde also in so einer Art vorauseilenden Reaktion wurde schon mal vorweggenommen, was China so machen könnte. Und dann wird das oft noch so dargestellt, dass wenn China über etwas verärgert ist, als ob das so ein Naturgesetz wäre, an dem niemand etwas ändern könnte. So ungefähr wie so ein Erdbeben. Es gibt ein Erdbeben, dann fallen halt Häuser um. Es gibt Politiker, die Taiwan besuchen, dann ist China halt verärgert, kann man nichts machen. Das ist natürlich nicht so, denn Peking hat genau verstanden, dass unsere Medien so funktionieren und setzt also diese Statements, wo man sich verärgert oder erbost zeigt, setzt es ganz bewusst als ja, taktisches Propagandawerkzeug ein, um die Berichterstattung bei uns zu Hause in seinem Sinne zu formen. Und das wird halt leider ganz, ganz oft noch so instinktiv eingeübt, ungefragt übernommen. Und da würde ich gerne mehr Bewusstsein dafür wecken, für diese Mechanismen, die da im Spiel sind. Aber wie alles, was mit Taiwan zu tun hat, ist mir auch klar, dass das ein ziemlich dickes Brett ist, an dem man da bohrt und dass sich das wahrscheinlich von jetzt auf gleich ändern wird. Aber das Bewusstsein, das wäre schon wünschenswert.
Und damit sind wir jetzt von der Medienberichterstattung auch direkt auf den politischen Umgang zwischen Deutschland und Taiwan gekommen. Sie haben den Besuch der Ministerin erwähnt. Was könnte denn die deutsche Politik tun, um eben die Taiwan-Kompetenz und die Verbindung zu Taiwan zu stärken und das vielleicht auch so ein bisschen abzulösen von diesen Mechaniken, die Sie gerade beschrieben haben?
Das betrifft jetzt nicht nur Deutschland, sondern alle, westlichen Demokratien, also auf jeden Fall alle Staaten der EU, für die gilt das. Taiwan kann mehr Unterstützung gebrauchen. Und diese Unterstützung kann so oder so ausfallen. Im Fall der USA haben wir natürlich den Sonderfall. Die USA sind die inoffizielle de facto Schutzmacht Taiwans. Ob sie Taiwan militärisch verteidigen würden oder nicht, das lässt man offen. Joe Biden hat jetzt mehrmals gesagt, ja, würden wir, aber das wird so ein bisschen bewusst im Wagen gelassen. Das erwartet niemand von den Ländern der EU. Aber gerade weil Taiwan international so isoliert ist und sein Status in allen Gremien, alles, was mit der UN zu tun hat, wird sowieso draußen gelassen oder sonst ist es immer sehr prekär. In dieser Situation wären für Taiwan und für Taiwans Demokratie alle Gesten der Unterstützung schon hilfreich. Also natürlich wirtschaftliche Zusammenarbeit, aber auch öffentliche und unzweideutige Solidaritätsbekundungen oder Botschaften, und zwar unmissverständliche Botschaften in Richtung China, dass man hier nicht wegschauen wird und dass gerade mit der Erfahrung der Ukraine im Hinterkopf, dass Aggression oder militärische Angriffe im schlimmsten Fall natürlich Konsequenzen hätten. Also es generell fehlen zu oft noch die klaren Botschaften in Sachen Taiwan in Richtung China. Und leider ist gerade Deutschland innerhalb der EU nochmal eines der besonders zögerlich vorgehenden Länder. Also ja, es gibt Bekundungen, mal von der Außenministerin, mal steht was im Koalitionsvertrag, mal stehen zwei Sätze in der deutschen China-Strategie, wo es um Taiwan geht. Aber dann gibt es doch immer wieder Situationen, wo man merkt, dass gerade im Kanzleramt dann doch immer wieder die wirtschaftlichen Beziehungen zu China, dass denen noch immer sehr, sehr große Bedeutung beigemessen wird und dass man dann in Berlin doch wieder davor zurückschreckt, Aussagen zu machen oder oder politische Gesten zu machen, die in anderen EU-Staaten schon selbstverständlich sind. Zum Beispiel ist der taiwanische Präsident ist in den Ländern der EU sozusagen nicht erwünscht. Da sagt man den Taiwanern durch die Blume, also Staatsbesuche kann es sowieso nicht geben, wir haben da keine offiziellen Beziehungen. Also wäre es doch besser, wenn euer Präsident auch nicht nach Europa reist. Gut, da hält man sich dran. Ist die Frage, was ist denn mit dem Außenminister Taiwans zum Beispiel? Der kann einige osteuropäische Staaten wie Polen oder Tschechien oder Litauen kann der besuchen und kann dort politische Termine haben, mit Abgeordneten zum Beispiel. Nicht gerade mit dem Regierungschef, nicht gerade mit dem Außenminister da vor Ort, aber immerhin mit Abgeordneten. Der konnte auch nach Brüssel fahren vor einiger Zeit und sich dort mit EU-Abgeordneten treffen. Aber er könnte nicht nach Deutschland fahren. Da würde die Bundesregierung ihm klar machen, lassen wir das mal lieber. Und gerade hatten wir den Fall nach der Wahl, die gewählte Vizepräsidentin, bevor sie ins Amt eingeführt wurde, in diesen paar Monaten Lücke dazwischen, Zhao Bikim, war in Europa und obwohl sie noch nicht mal Vizepräsidentin war, wurde auch ihr deutlich gemacht, dass sie besser nicht durch Deutschland fahren sollte, auf dem Weg nach Tschechien in dem Fall. Und das sind einfach so Anzeichen dafür, dass in Berlin die Bundesregierung sich doch noch immer nicht wirklich dazu durchgerungen hat, sich so ein bisschen aus der Deckung zu wagen gegenüber China, wenn es um Taiwan geht. Obwohl sie damit, wie gesagt, nicht mal in der EU eine Vorreiterrolle einnehmen würden.
Ich glaube, das sind sehr valide Punkte, Herr Badenhagen. Dann würde ich jetzt sagen, bewegen wir uns damit auch auf den Schluss des Gesprächs zu. Und um sozusagen vielleicht dieses Thema damit auch abzuschließen. Ne? Sie haben sehr gut dargestellt, was man tun könnte, um sich sozusagen Taiwan gegenüber noch etwas mehr zu öffnen. Aber dann natürlich auch nochmal verbunden mit der Frage, wieso sollten wir das machen? Warum verdient es Taiwan, dass wir uns intensiver damit beschäftigen und weiter öffnen? Wie geht es auch mit den deutschen und europäischen Interessen einher?
Da gibt es drei große Komplexe, die alle, jeder für sich genommen, schon ein guter Grund wären und die dann natürlich alle zusammenwirken. Das ist zum einen das Stichwort Werte, zum anderen die Wirtschaft und zum dritten die Geopolitik. Also fangen wir mit dem ersten an. Wir sind natürlich als Bundesrepublik zu Recht dabei und sagen, wir haben auch eine wertegeleitete Außenpolitik. Also es geht uns auch darum, die Demokratie in der Welt zu stärken, die Kräfte, die gegen autoritäre Regime stehen, zu stärken, diejenigen zu belohnen, die sich an die internationalen Spielregeln halten. Da ist Taiwan, so wie es im Moment ist, oder so wie es eigentlich schon seit über 20 Jahren ist, wirklich ein Wertepartner, wie man sich den nicht passender wünschen könnte. Also in diversen Demokratie-Rankings internationaler Organisationen wird Taiwan als teilweise die freiheitlichste Demokratie in Asien geführt, also auf Augenhöhe oder sogar noch vor Japan und Südkorea nach diversen Kriterien. Pressefreiheitsrankings genauso. Zweite Frage ist die Wirtschaft, Stichwort Halbleiterindustrie. Wenn es einen Konflikt um Taiwan geben sollte oder wenn es auch in Anführungszeichen nur eine Blockade Taiwans durch die Volksrepublik geben sollte, dann würde der Nachschub an Computerchips, an Hochleistungs-Halbleitern zusammenbrechen. Die werden nämlich zum allergrößten Teil hier in Taiwan von diesem Unternehmen TSMC produziert. Das wird sich auch nicht daran ändern, dass TSMC jetzt gerade Werke in Arizona, in Japan und demnächst auch eines in Dresden bauen wird. Taiwan wird noch immer unverzichtbar bleiben. In dem Moment, wo der Nachschub an Computerchips ausfällt, werden Lieferketten in sämtlichen Branchen zusammenbrechen. Es gibt da Berechnungen von Bloomberg, von dieser Wirtschaftsagentur, die schätzen, bei einem Krieg um Taiwan droht ein Rückgang der globalen Wirtschaftsleistung um 10%. Das wäre heftiger als der Einbruch durch die Corona-Pandemie. Und selbst bei einer Blockade Taiwans noch immer 5% oder mehr. Also da wäre dann jedes Land betroffen und jede Volkswirtschaft. Und Deutschland natürlich durch seine industriellen Verflechtungen und seine Autoindustrie und so weiter nochmal in ganz besonderem Maße. Da kann man also nicht die Augen vor verschließen. Und geopolitisch gesehen liegt Taiwan nun mal auch noch auf einer Schlüsselposition hier im Westpazifik. Das heißt, es gibt das große Kräftemessen zwischen der Volksrepublik China und den USA, wer die Vormachtstellung hier im pazifischen Raum hat, im sogenannten Indo-Pazifik. Also auch Indien, was Sie da gerade erwähnten, ist davon auch betroffen. Genauso wie Australien, genauso wie Japan. Und unter Xi Jinping, den wir bisher noch gar nicht namentlich erwähnt haben, aber der natürlich, der ist seit 2012, 2013 an der Macht in China. Unter Xi Jinping macht die Volksrepublik gar keinen Hehl mehr daraus, dass sie in dieser Region die Vormachtstellung übernehmen will. Deswegen hat sie ja auch fast alle ihre Nachbarn gegen sich aufgebracht. Dazu braucht sie aber, um eine ernstzunehmende Macht auch zur See zu werden, muss sie überhaupt erstmal einen Weg haben, ihre Schiffe auf den Pazifik zu schicken. Das können sie im Moment nicht, weil China eingeschlossen ist, weil vor China diese sogenannte erste Inselkette liegt. Zu der gehört Japan, zu der gehören die Philippinen, das geht runter bis ins Südchinesische Meer, Indonesien. Und da liegt aber mitten in dieser ersten Inselkette liegt auch Taiwan. Die Philippinen und Japan haben offizielle Verteidigungsabkommen mit den USA. Taiwan hat nur diese inoffizielle Beistandsgarantie. Sollte Taiwan von der Volksrepublik kontrolliert werden, dann würden hier Marinebasen entstehen, dann würden die chinesischen U-Boote von Taiwans Ostküste aus direkt in den Pazifik abtauchen. Dann hätte China einen ganz, ganz wichtigen strategischen Gewinn eingefahren auf dem Weg dahin, wirklich diesen Westpazifik zu kontrollieren. Dann würden die anderen Staaten hier in der Region, die anderen US-Verbündeten, Japan, Südkorea, Philippinen vorneweg, die würden sich fragen, ja, wir sind jetzt auch gefährdet. Die Seewege, die uns versorgen, die können jetzt auch von China kontrolliert werden. Was ist denn jetzt mit dem Beistand der USA? Sind wir vielleicht doch eher darauf angewiesen, dass wir uns selber verteidigen, dass wir selber noch stärker aufrüsten? Also es würde das ganze Machtgleichgewicht in dieser Region wahnsinnig durcheinander bringen. Und das wäre, glaube ich, gerade als Europäer, die wir ja schon genug Umwälzung vor der eigenen Haustür haben, wäre wahrscheinlich das Letzte, was wir noch gebrauchen können.
Herr Badenhagen, das hört sich so an, als ob Sie den Titel Ihres Buches mit sehr viel Bedacht gewählt haben, »Die wichtigste Insel der Welt«. Ich weise zum Abschluss unseres Gesprächs gerne nochmal auf dieses Buch hin für all diejenigen, die sich jetzt noch tiefer mit der Insel beschäftigen möchten und natürlich auch noch sehr viel mehr Facetten Taiwans kennenlernen möchten. Ihnen danke ich sehr, sehr herzlich für dieses mit sehr vielen Einblicken und Einsichten verbundene Gespräch. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen alles Gute und sende viele Grüße nach Taiwan. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, viele Grüße zurück.
Das war Folge 97 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint wie gewohnt wieder in 2 Wochen, also am 4. September. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.